Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Man könnte sagen, es rauscht wieder ordentlich im Blätterwald. Die Leipziger Buchmesse hat begonnen. Seit heute wird in den Messehallen und an vielen anderen Orten in der Stadt wieder dem gedruckten Wort gehuldigt. Mit dabei meine Kollegin Katrin Stövesand. Sie hatte dort Gelegenheit, mit Frank Richter zu sprechen, Theologe, DDR-Bürgerrechtler, ehemaliger Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen und zuletzt Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Meißen. Diese Wahl hat er im vergangenen Herbst zwar verloren, aber aufgegeben hat er nicht. Jetzt will er als Parteiloser für die SPD in den Landtag einziehen. Gerade hat Frank Richter ein Buch veröffentlicht. Der Titel »Gehört Sachsen noch zu Deutschland? Meine Erfahrungen in einer fragilen Demokratie«. Katrin Stövesand hat ihn zunächst gefragt, wie denn seine Antwort auf diese Frage ausfällt. Ob also Sachsen mit der Anfälligkeit für rechte Botschaften noch zu Deutschland gehört.
Ich wünsche mir ein Deutschland und ich liebe dieses Deutschland, weil es liberal ist, weil es vielfältig ist und weil es ein grundsätzlich offenes Land ist. Wir sind nicht einfach in jeder Hinsicht eine offene Gesellschaft, das würden wir nicht verkraften, aber grundsätzlich offen, liberal und vielfältig. Und das ist in Sachsen nicht so ohne weiteres der Fall. Also dieser Freistaat Sachsen, ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich liebe dieses Land, hat doch in den letzten Jahren einige Tendenzen entwickelt und auch einiges deutlich gemacht, was in die andere Richtung geht. Autoritäres Denken, tendenziell völkische Vorstellungen von dem, was politisch durchgesetzt werden sollte. Auch manche, nicht nur manche, eine ganze Reihe von Problemen im rechtsextremistischen Bereich.
Ob das Ihre Warnungen in dem Buch sind noch sehr viel drastischer. Es soll ja auch ein Warnsignal sein,
das Buch. Das Buch ist ein Warnsignal. Es geht zurzeit in Sachsen, so befürchte ich, in die falsche politische Richtung. Und weil ich dieses Land mag und weil ich für dieses Land politisch aktiv sein will, sage ich bitte nicht in diese Richtung, sondern lasst uns als Sachsen vielfältig, demokratisch, pluralistisch offen bleiben. Oder werden.
Nun könnte man ja sagen, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl anschaut, nach den Zweitstimmen war die AfD da die stärkste Kraft, da ist es für ein Warnsignal eigentlich schon zu spät, da bräuchten wir jetzt eine konkrete Handlungsanweisung.
Also zunächst mal wäre es ja schon mal hilfreich, wenn nicht wie bei der letzten Landtagswahl nur 49% der Sachsen zur Wahl gingen. Das ist der eigentliche politische Gegner, die politische Abstinenz. Der Vertrauensverlust, die Neigung einer solch großen Menge in der Bevölkerung zu sagen, Politik ist nicht, gar nicht meins. Ich erwarte auch nichts mehr von der Politik. Also es wäre schon mal hilfreich, wenn die Menschen sich dieser kleinen Mühe unterziehen würden, zur Wahl zu gehen und sich vorher auch zu informieren, was die Wahl, die sie treffen, anrichtet. Das Zweite sind wirklich Bürgerinitiativen, Aktivitäten, möglichst basisnah, das habe ich in Meißen erlebt, ich bin deswegen gar nicht pessimistisch. Dort, wo Menschen beginnen zu begreifen, dass sie Bürger sind und folglich Träger des Gemeinwohls, dass das Ganze sie selber angeht, dass sie keine Untertanen sind, die auf die da oben meckern oder auf die da unten, das ist ja wechselseitig möglich, sondern eben Träger des Gemeinwohls. Und dort, wo sie begreifen, in meinem Lebensbereich kann ich politisch etwas verändern, haben wir eigentlich schon gewonnen.
Das hieße ja aber im Umkehrschluss auch, dass eine Anfälligkeit für rechte Gesinnungen eher eine Frage der Haltung ist als der aktuellen Erfahrung.
Wir müssen genau hinschauen, wo liegen die Probleme dieses Landes. Ich habe es versucht, mit 4 Punkten kurz zu umreißen. Wir haben eine Entvölkerung im Osten Deutschlands, die ihresgleichen sucht. Da denke ich nicht an Leipzig und da denke ich auch nicht an Dresden und da denke ich auch nicht an den Speckgürtel von Berlin, sondern da denke ich an den ländlichen Raum. Ich habe einige Zahlen im Buch auch mit aufgeschrieben. Ja, wir haben also viele Regionen im Osten Deutschlands, da leben sehr viele vereinsamte Menschen. Bei erhöhtem Altersdurchschnitt, das ist toll, dass wir alle immer älter werden, das hängt auch mit unserer Ernährungsweise, mit unserem Gesundheitswesen zusammen, aber dort, wo sehr viele alte Menschen leben und wenige junge Menschen, drückt das auf die Stimmungslage. Das Zweite ist diese Entindustrialisierung. Ich bin kein Ökonom, aber ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Der Osten Deutschlands hat nach 1990 tatsächlich die zweite flächendeckende Deindustrialisierung erlebt. Wir haben drittens diese Preisgabe der Eigenstaatlichkeit. Wenn Sie die Länder des ehemaligen sowjetischen Imperiums sich anschauen, es gibt einige Ausnahmen, aber ganz wenige, dann stellen Sie fest, die haben alle nach 1990 ihre nationale Souveränität wiedergewonnen. Die DDR war der einzige Staat im Bereich des sowjetischen Imperiums, der seine Eigenstaatlichkeit preisgegeben hat.
Was bedeutet das für die Bürgerseele, den Staat zu verlieren?
Zunächst ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass dieser Vorgang mehrheitlich gewollt war. Also die Ostdeutschen sollen sich jetzt mal bitte nicht rausreden. Sie haben im März 1990 gewählt, Wiedervereinigung so schnell wie möglich. DDR, AD. Was das aber bedeuten würde, war nicht absehbar. Es ist ja manchmal so, dass man etwas will und wenn man es bekommen hat, dann überlegt man sich, ob man es hätte wollen sollen. Ja? So geht es vielleicht dem einen oder anderen. Das bedeutet vor allen Dingen Verlust von Souveränität. Wir haben diese Überschichtung der ostdeutschen Gesellschaft mit einer Reihe von tollen Leuten oder manchmal sind es auch weniger tolle Leute, die eben mehrheitlich aus Westdeutschland kommen und in den Spitzenfunktionen auch nach wie vor des Ostens tätig sind. Das darf man nicht moralisieren und nicht personalisieren, das ist nicht meine Sache, aber es hat eine Wirkung. Ich möchte noch auf einen vierten Punkt kommen. Der Osten Deutschlands ist die säkularste Region Europas. Hier haben die allerwenigsten Menschen irgendeinen Bezug zur Religion. Das ist auch keine Schuldzuweisung, das ist nur eine Feststellung. Religion ist eine Ressource, auf die greift man zurück, wenn es schwierig wird. Die Transformation war schwierig. Religion stand für viele Menschen im Osten nicht zur Verfügung. Die alte Orientierung, die man hatte, nämlich die des Marxismus-Leninismus, der ja zum Teil Religionsersatzcharakter trug, weil man ihn auch glauben musste, die war weg. Es war aber ein Sinnkonstrukt. Die Gesellschaft, das Leben, die Welt insgesamt, der wohnen auf eine ganz geheimnisvolle Weise innere Sinnorientierungen inne. Ja? Das haben tatsächlich, ich habe lange nicht geglaubt, aber das haben tatsächlich viele geglaubt. Zumindest war es ein Sinnkonstrukt. Letzter Gedanke, wenn Sie mir gestatten, Frau Stövesand, diese einzelnen vier Punkte, die ich mal kurz skizziert habe, die erklären manche Stimmungslage im Osten nur additiv. Mhm. Jeder einzelne Punkt ist anderswo in Deutschland oder in Europa auch anzutreffen. Aber die Addition im Osten Deutschlands ist bemerkenswert und in der Summe erklärt sie mir einige dieser eher unguten Stimmungslagen.
Sie schreiben, der Osten braucht keine Belehrung, er braucht Unterstützung. Wobei?
Der Osten braucht nach wie vor Unterstützung bei seiner ökonomischen Entwicklung. Ich denke insbesondere an die beiden großen Braunkohlereviere in Mitteldeutschland, aber auch in der Lausitz, die jetzt vor der Abwicklung stehen. Und das muss politisch, ökonomisch abgefedert werden. Ansonsten mache ich mir große Sorgen. Die Bundesregierung sollte endlich wahrmachen, was sie immer versprochen hat, nämlich, dass sie den Osten bevorzugen wird, wenn es um die Einrichtungen von Instituten geht, wenn es um die Einrichtungen von Stellen geht. Da ist vieles versprochen worden, vieles ist davon nicht gehalten worden.
Gehört Sachsen noch zu Deutschland? Katrin Stövesand war das im Gespräch mit Frank Richter.